Welle. Der Campus Talk.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer Campus Talk-Reihe Klimaschutz. Das Klima verändert sich von Jahr zu Jahr mehr. Doch wann begann der Klimawandel und was bedeutet er eigentlich? Früher gab es doch auch schon Dürrephasen, Eiszeiten, Hitzewellen und andere Naturkatastrophen. Daher stellt sich mir die Frage, ist das Klima oder einfach nur Wetter? Ein bestimmtes physikalisches Phänomen ist für viele der Haupttäter, der Treibhauseffekt. Was der Treibhauseffekt genau ist und was mit ihm zusammenhängt, möchten wir heute gemeinsam mit unserem Gast herausfinden. Herzlich willkommen, Christina.
Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Wir freuen uns auch. Kannst du dich kurz vorstellen für unsere Zuhörer?
Sehr gerne. Mein Name ist Christina Grump und ich habe mich schon im Abitur auf das Thema Klimawandel im Abiturfach Geografie spezialisiert. Und hier haben besonders die biologischen Wechselwirkungen des Klimawandels großes Interesse bei mir hervorgerufen, weshalb ich mich für ein Biologiestudium entschieden habe. Inzwischen schreibe ich meine Bachelorarbeit zum Themenschwerpunkt Ökologie. Und während meiner Freizeit engagiere ich mich beim LBV im Wiesenbrüterschutzprogramm. Dort wurde mir immer bewusster, wie sensibel unsere Ökosysteme auf klimawandelbedingte Wetterschwankungen reagieren und weshalb der Klimaschutz so wichtig ist. Um den Klimawandel als Ganzes beurteilen zu können, habe ich in meiner Freizeit viele Fachvorträge von Mitautoren des Weltklimaberichts gehört und dadurch einen breiten Einblick in das Thema Klimawandel erlangt.
Also der perfekte Gast für uns heute. Dann springe ich auch gleich zur ersten Frage. Was ist denn der Treibhauseffekt und welche Gase gehören dazu?
Der Treibhauseffekt wurde erstmals von Fourier 1824 beschrieben und er kann im Großen und Ganzen vereinfacht mit einem Treib- oder Gewächshaus verglichen werden. Beim Treibhaus, wie man das kennt, sind Wände und Dach aus Glas und diese Glasscheibe fungiert ähnlich wie unsere Atmosphäre. Das bedeutet, sie lässt die kurzwelligen Sonnenstrahlen aus der Atmosphäre ungehindert passieren. Und im Inneren des Gewächshauses wird diese Sonnenstrahlung in langwellige Wärmestrahlung umgewandelt und durch das Glas kann diese langwellige Wärmestrahlung nicht mehr entweichen und deshalb wird es warm im Gewächshaus. Und durch dieses Beispiel kann man sich, das denke ich auch, auf unserem Planeten besser vorstellen. Die Atmosphäre wirkt dabei wie das Glas des Gewächshauses. Und die Treibhausgase lassen eben diese langwellige Wärmestrahlung nicht mehr passieren hinaus in den Weltraum. Deshalb wird es warm auf unserem Planeten. Für die kurzwellige Sonnenstrahlung aus dem Weltall sind sie hingegen durchlässig. Und dieser Treibhauseffekt, dass eben diese langwellige Wärmestrahlung nicht mehr ins Weltall entweichen kann, sorgt dafür, dass die globale Durchschnittstemperatur auf unserem Planeten nicht minus 18 Grad Celsius, sondern 15 Grad Celsius beträgt. Durch unsere anthropogenen Aktivitäten, die Verbrennung von fossilen Rohstoffen, emittieren wir immer mehr Treibhausgase in unsere Atmosphäre. Und wenn man das jetzt vergleicht mit dem Beispiel, das ich eben gebracht habe, dann wird das bedeuten, dass das Glas zu dick ist. Diese Treibhausgase, wenn man jetzt speziell auf diese eingehen möchte, möchte ich zunächst Wasserdampf anführen, gefolgt von CO2, Methan und Lachgas, nehmen eben diese langwellige Wärmestrahlung, die von der Erde zurückgeworfen wird, auf und geben sie rundherum wieder ab. Damit wird der Teil auch wieder zur Erde zurückreflektiert und auf der Erde wird es warm. Wasserdampf ist ein natürliches Treibhausgas und das ist das wichtigste Treibhausgas überhaupt. CO2 und Methan hingegen sind anthropogen angereichert und das macht sie auch so gefährlich im Klimawandel.
Vielen Dank. Sind wir Menschen denn eigentlich selbst schuld am Klimawandel oder genauer gesagt dann am Treibhauseffekt?
Um diese Frage zu beantworten, würde ich gern zwei Werte nennen. Zum einen ist es der derzeitige CO2-Gehalt unserer Atmosphäre, der im Februar 2022 über 420 Parts per Million betrug. Das bedeutet 420 Teilchen CO2 auf 1 Million Luftteilchen. Vor der Industrialisierung 1850 betrug der CO2-Gehalt unserer Atmosphäre 280 Parts per Million. Zwischen diesen beiden Werten liegt in etwa ein Faktor von 1,5. Und ich denke, anhand der Erläuterung in der vorherigen Frage zum Treibhausgaseffekt kann sich jeder unschwer vorstellen, dass dieser Faktor 1,5 gravierende Folgen auf die Temperatur unseres Planeten hat. Es ist breiter wissenschaftlicher Konsens, dass der Klimawandel 100% menschgemacht ist, und das ist auch in der Wissenschaft heute nicht mehr umstritten.
Heißt es dann, die Industrie ist hauptsächlich schuld oder vielleicht doch jeder Einzelne von uns in Summe dann?
Wenn man jetzt den CO2-Emissionen nach Sektoren anschaut, so hat vor allem die Energiewirtschaft den größten Anteil, gefolgt von Industrie, Verkehr und privaten Haushalten. Natürlich muss die Energiewirtschaft hin zu erneuerbaren Energien verändert werden, aber auch Industrie- und Verkehrssektor müssen revolutioniert werden. Auch wenn die Verbraucher in dieser Aufstellung einen relativ kleinen Anteil am Klimawandel haben, muss auch hier etwas passieren, weil natürlich die anderen Sektoren nicht zuletzt durch unser Konsumverhalten beeinflusst werden.
Starke Temperaturschwankungen gibt es ja eigentlich schon länger. Was ist denn eigentlich der Unterschied zu heute? Warum ist es gerade heute so ein aktuelles Thema?
Das ist sehr richtig. Wie du schon sagst, der Wechsel zwischen Warm- und Kaltzeiten vollzieht sich seit jeher auf unserem Planeten. Und Klimawandel per se ist auch nichts Neues. Zur Zeit der Dinosaurier beispielsweise betrug die CO2-Konzentration ein Vielfaches von heute. Allerdings ist seit der letzten Eiszeit vor etwa 12.000 Jahren das Klima außerordentlich stabil und damit auch der CO2-Gehalt unserer Atmosphäre. Und genau in dieser Zeit ist unsere heutige Zivilisation entstanden. Und das macht den Klimawandel für uns so gefährlich, weil wir eben in unserer ganzen Zivilisationsgeschichte keine derartigen Wetterschwankungen erlebt haben. Und wenn man das jetzt auf einer Zeitskala sieht, so ist in der Erdgeschichte Klimawandel immer ein Prozess von sehr, sehr vielen Jahren und sehr langer Zeit. Und heute vollzieht sich ja der Klimawandel seit der Industrialisierung, und es ist eine sehr kurze Zeitskala, was den Klimawandel eben sehr gefährlich macht.
Ja, das klingt, als hätten wir nicht mehr lange Zeit. Es gibt ja den sogenannten Point of No Return, der Punkt, an dem wir den Klimawandel nicht mehr aufhalten können. Bist du der Meinung, dass wir den vielleicht schon erreicht haben?
Wenn man vom Point of No Return spricht, muss man vor allem Kipppunkte im Klimasystem beachten. Kipppunkte, das sind Klimaelemente, die lange Zeit wenig auf Klimastress reagieren, aber nach Erreichen des sogenannten Tipping Points in einen irreversiblen Zustand verfallen können. Wir wissen heute, dass es einen Grenzwert an menschlichen Einflüssen gibt, den man diesen Kipppunkten zumuten kann, aber wir wissen nicht, wo genau er sich befindet. Deshalb kann man, wenn überhaupt, zu den meisten Kipppunkten immer nur einen Unsicherheitsbereich definieren. Natürlich ist mit steigender globaler Erwärmung wahrscheinlicher, diesen Tipping Point zu erreichen. Zu den ersten Kipppunkten, die diesen Tipping Point erreichen werden, zählen mit Sicherheit die Korallenriffe, aber auch viele Kipppunkte, die im Zusammenhang mit Eisflächen stehen. Ob der Point of No Return heute schon erreicht ist, das weiß niemand so genau. Ich allerdings bin sehr optimistisch, dass man den Klimawandel noch aufhalten kann. Allerdings muss man hierbei zuerst verstehen, dass der Klimawandel schon da ist. Das ist kein Szenario der Zukunft, und deshalb müssen wir jetzt so schnell wie möglich handeln, um die Folgen maximal abzumildern.
Mhm. Man sagt, wenn zum Beispiel das Weltklima einen Anstieg von über 3 Grad aufweist, würden die Eisflächen von Grönland schmelzen und so den Meeresspiegel um 6 Meter erhöhen. Was wären denn die Konsequenzen, denen wir uns gerade auch hier in Deutschland dann stellen müssten?
6 Meter Meeresspiegelanstieg wäre fatal für den Norden Deutschlands, weil dadurch weite Teile unter Wasser gesetzt werden. Und das ist allerdings ein weitreichenderes Problem. Das betrifft auch viele Küstenregionen weltweit. Wir hätten dann sehr viele Probleme, zum Beispiel mit Klimaflüchtlingen. Und es kann auch die ganze Zivilisation untergehen, weil eben ein Meeresspiegelanstieg von 6 Meter viele andere Bereiche unseres Lebens auch noch treffen wird. Und die Erwärmung, die für diesen Meeresspiegelanstieg nötig wird, wird zusätzlich zu vielen anderen Naturkatastrophen führen.
Ist es denn eigentlich möglich, dass ganze Länder oder vielleicht gar Kontinente durch den hohen Meeresspiegel verschwinden?
Bei Inselstaaten ist es sicherlich möglich. Ob jetzt ganze Kontinente verschwinden werden, Das bezweifle ich. Aber Inselstaaten kämpfen auch heute schon um ihr Überleben durch den erhöhten Meeresspiegelanstieg.
Woher wissen wir denn überhaupt, dass die Treibhausgaskonzentrationen in der Atmosphäre zunimmt?
Gemessen wird die Treibhausgaskonzentration in unserer Erde erst seit den 1950er Jahren. Die Daten vorher stammen aus sogenannten Proxydaten, vor allem aus Eisbohrkernen. Die jetzigen Daten aus den Messstationen werden vor allem dort gewonnen, wo die Luft in der Umgebung von Vegetation oder Menschen nicht beeinflusst wird. Die älteste CO2-Messstation befindet sich auf dem Mauna Loa. Das ist ein Vulkan in Hawaii und die wird seit 1958 betrieben. Und diese Kurve, die diese Messstation in Hawaii aufzeichnet, wird oft auch als Kelvin-Kurve bezeichnet. Aber nicht nur auf Hawaii befinden sich solche Messstationen. Beispielsweise auch bei uns auf der Zugspitze befindet sich eine Messstation für CO2-Konzentration in unserer Atmosphäre. Und ausnahmslos alle Messstationen zeigen, dass immer mehr CO2 in unserer Atmosphäre durch menschliche Aktivitäten angereichert wird.
Wie lange müssten wir denn CO2-neutral sein, damit sich die Erde wieder erholt? Beziehungsweise die große Frage, geht es überhaupt noch?
Vorhersagen hierzu sind sehr schwierig, mir liegen auch keine konkreten Zahlen dazu vor. Allerdings muss man wissen, dass CO2 ein sehr stabiles Molekül ist und es viele Jahre in unserer Atmosphäre klimawirksam überdauern kann. Selbst wenn wir heute alle Emissionen auf Null setzen würden, würde der Klimawandel und seine Folgen noch sehr lange Zeit spürbar bleiben. Allerdings kann das Klimasystem natürlich einiges abfangen. Hierbei ist aber entscheidend, ob Kipppunkte schon erreicht sind oder nicht. Ich für meinen Teil bin sehr optimistisch, dass wir das Klima noch retten können. Natürlich werden wir uns auch auf den Klimawandel einstellen und anpassen müssen. Aber dadurch, dass der Klimawandel menschengemacht ist, sind es auch wir, die ihn ändern können.
Okay, das sind ja auf jeden Fall schon mal gute Nachrichten für uns. Jetzt sprechen wir ja die ganze Zeit über unseren Planeten direkt, aber gibt es auch Einflüsse von weiter weg? Vielleicht können wir ja kurz über die Milankovitch-Zyklen reden.
Sehr gerne. Die Milankovitch-Zyklen beschreiben astronomische Parameter, die die klimatischen Bedingungen auf unserer Erde beeinflussen. Ein Parameter beschreibt beispielsweise die Schräge, in der die Erde die Sonne umkreist. Dabei muss man sich die Erde wie ein Kreisel vorstellen. Zusätzlich beschreiben die Milankovitch-Zyklen die Schiefe oder die Neigung der Erdachse. Die Periode schwankt. Eine weitere Kenngröße besteht in der Form der Umlaufbahn der Erde um die Sonne, die vom nahezu perfekten Kreis zu einer Ellipse alterniert. All diese Parameter weisen Zyklen von Zehntausenden von Jahren auf und sind damit ein wichtiger Faktor bei langfristigen Kalt- und Warmzeitwechseln. An dem rasanten Klimawandel, den wir heute beobachten, können sie aber nicht beteiligt sein.
Da wir da ja als Menschen eher weniger Einfluss drauf haben, jetzt die große Frage. Du hast ja gesagt, die Menschen sind schuld daran und wir können es aber auch wieder retten. Und daher ja die große Frage, was kann denn jeder Einzelne von uns tun, um dem Klimawandel entgegenzuwirken?
Für den Einzelnen ist es sicher schwer, das ganze Klima zu retten. Allerdings bin ich der Meinung, dass man gegenüber der Gesellschaft sehr wohl eine Vorbildfunktion ausüben kann. Wir haben eine Verantwortung nicht nur uns gegenüber, sondern auch anderen Lebewesen und dem ganzen Planeten, dass wir den so erhalten, wie ihn wir auch vorgefunden haben. Und deshalb ist der Klima orientierter und nachhaltiger Lebensstil essentiell. Auch ein sparsamer Umgang mit Ressourcen ist wichtig. Und in meiner Ansicht nach ist es auch wichtig, dass man andere informiert und sich selbst informiert, wie es überhaupt um unser Klima steht.
Super, ja, vielen Dank, Christina, für deine Zeit und die interessanten Antworten. Somit verabschiede ich mich auch schon von euch und hoffe natürlich, dass ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid.